Ich darf euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen. Es ist echt schön, jetzt schon sagen zu können, ich darf in bekannte Gesichter blicken, bei dem einen oder bei dem anderen. Und ja, ich möchte jetzt in diesen Gottesdienst einleiten mit einer Kurzgeschichte über eine Dame. Vor etwa 100 Jahren in einem kleinen Haus an der Küste Irlands lebte eine Dame. Sie war ziemlich wohlhabend, aber auch recht genügsam. Die Leute waren erstaunt, als sie beschloss, unter den Ersten zu sein, die ihr Haus mit elektrischem Strom versorgen ließen. Einige Wochen nach der Installierung kam der Angestellte vorbei, der die Zähler ablas. Er fragte sie, ob ihre elektrische Anlage auch gut funktionierte. Und sie versicherte ihm, dass alles in Ordnung sei. »Können Sie mir dann erklären, warum Ihre Zähler fast keinen Verbrauch aufweisen?«, fragte er. »Benutzen Sie den Strom überhaupt?« »Sicher«, erwiderte sie, »jeden Abend, wenn die Sonne untergeht, schalte ich das Licht gerade so lange an, wie ich es brauche, um meine Kerzen anzuzünden. Dann schalte ich es wieder aus.« Sie hatte Strom, gebrauchte ihn aber nicht. Ihr Haus war an Elektrizität angeschlossen, aber nicht verändert. Machen wir nicht auch oft diesen gleichen Fehler wie diese Dame? Wir nehmen die Erlösung von Jesus danken an, aber leben unseren Glauben im Halbdunkeln. Was würde geschehen, wenn wir diesen Schalter nicht nur kurz betätigen würden, sondern wirklich im Licht leben lernen? Wie würde sich unser Leben verändern? Petrus beschreibt uns diese Auswirkungen in 2. Petrus 1, 5 bis 11. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger, bestrebt eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Petrus fordert uns in diesen Versen 5 bis 11 auf, eifrig zu sein, uns zu bemühen, dass sich unser geistiges Leben in Bewegung setzt. Denn sobald Jesus Herr über unser Leben ist, da ist sozusagen dieser Startschuss gefallen. Und ich weiß es nicht, wer sich noch von Ihnen an die Predigt von Renate erinnern kann. Renate beschrieb Jesus als eine Art Vollausrüstung für unser geistiges Leben. Vorstellen durften wir es uns als eine Art Rucksack, die uns am Tag unserer Wiedergeburt geschenkt wurde. Und in diesem Rucksack befindet sich alles, was wir zum Leben brauchen. Und ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, wenn du etwas geschenkt bekommst. Bei mir ist es so, wenn ich etwas geschenkt bekomme, möchte ich es auch testen, ob es wirklich so gut ist, wie es in der Produktbeschreibung auch geschrieben steht. Oder ob es dann nur ein gutes Marketing war und um leere Versprechungen. Also würde ich diesen Rucksack nehmen und ich würde zu meinen Eltern sagen, hey, ich bin da mal weg, ich muss diesen Rucksack testen, um danach eine kritische Bewertung zu schreiben. Und so ist es auch im Glauben. Mir reicht es nicht zu wissen, dass ich ab dem Tag meiner Wiedergeburt ein Kind Gottes bin. Das ist wirklich ein schöner neuer Titel, der mir da geschenkt wurde. Aber ich möchte doch auch wissen, was sich dahinter verbirgt. Denn Petrus, er beschreibt diesen Glauben ja als etwas Wertvolles, Großes, in dem sich Versprechungen und Verheißungen befinden. Und durch diesen Glauben darf ich sogar teilhaben an einer göttlichen Unsterblichkeit. Und es ist alles, was ich brauche. Und wenn ich da diese Beschreibung von Petrus höre, da bekomme ich wirklich auch Lust, diesen Glauben zu leben. Und ich möchte ihn dann auch entdecken und ausleben. Und der Glaube, der setzt sich sozusagen in Bewegung. Und bei diesem Losgehen fange ich an, meinen Glauben zu gebrauchen und zu leben. Und dann erfahre ich auch, was da Petrus wirklich meint. Oder Renate würde sagen, ich erfahre, was sich in meinem Rucksack befindet und ob er wirklich so vielversprechend ist, ja, wie in der Produktbeschreibung steht. Und Petrus spricht, dass wir einen Glauben besitzen, der uns sogar in 7 verschiedenen Kategorien in Bewegung setzen mag, die aufeinander aufbauen. Und zuerst möchte sich unser Glaube in der Tugend in Bewegung setzen. Und als ich da das Wort Tugend gelesen habe, dachte ich so, boah, das ist wirklich schon ein sehr, sehr altes Wort. Ich muss mal gucken, was das für uns heute bedeutet. Und Tugend, das ist ein gutes Verhalten an den Tag zu legen. Das heißt, der Glaube bewegt uns, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und das beste Vorbild da ist Jesus. Das Leben von Jesus, das war äußerlich wie innerlich tadellos. Sein Verhalten gegenüber den Menschen und seine Herzenshaltung, die war in keinster Weise irgendwie von Egoismus, Boshaftigkeit, Unterstellungen oder Ungerechtigkeit geprägt. Jesus, er war rein innerlich wie äußerlich. Und bei uns Menschen, da sieht es oft doch ganz anders aus. Äußerlich, da können wir wirklich voll viel überspielen, aber in unserem Herzen, da liegen dann die wahren Motive offenbar. Unsere Herzensmotive, die können wir von Menschen verstecken, aber nicht vor Gott. Gott erkennt sie alle. Aber er verurteilt uns dafür nicht. Er weiß, wie sehr wir in dieser Hinsicht auch zu kämpfen haben und deshalb freut er sich, allein über die Tatsache zu sehen, wie seine Kinder versuchen, loszugehen mit dem Wunsch, sich verändern zu wollen, welche aus der Gnade Gottes leben dürfen. Seine Gnade ist aber nicht billig, sondern sie ist kostbar. Und wenn wir dann unsere schlechten Verhaltensweisen ablegen und diese neuen guten annehmen, sind wir auf dem besten Weg zu werden wie Jesus. In unserem Glauben, da ist Bewegung da. Jesus wächst, er wird immer größer in unserem Innern, wie in Johannes 3, Vers 30 steht. Ich soll kleiner werden und er größer. Und genau das geschieht in diesem dynamischen Prozess, in welchem wir uns gerade befinden. Und dann werden auch 3 Bereiche der Erkenntnis in Bewegung gesetzt. Die Gotteserkenntnis, die Selbst- und Sündenerkenntnis und die Gnadenerkenntnis. Und wenn wir uns dann mit dem Wort Gottes immer mehr und mehr beschäftigen, dann wachsen wir in dieser Gotteserkenntnis. Und durch dieses Gelesene erfahren wir immer mehr über das Wesen Gottes und über Jesus. Und dann wird unser Bild von ihm immer größer und detaillierter werden. Und vergleichbar ist es auch mit einer Biografie. Wenn ich eine Biografie lese, zum Beispiel von einem erfolgreichen Musiker oder Schauspieler oder Politiker, dann bekomme ich wirklich viele Einblicke in das Leben von dieser Person. Und wenn ich dann vorhabe, dieser Persönlichkeit nachzueifern, dann schaue ich nicht nur darauf, was er oder sie groß gesagt oder getan hat, sondern ich schaue auch auf sein Verhalten, seine Werte und seine Routinen. Und wenn ich dann wirklich clever bin, dann kopiere ich diese guten Dinge, mache sie zu meinen eigenen Gewohnheiten und führe so ein ähnliches Leben wie diese Person. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes und dem Werdenwollen wie Jesus. Und wenn wir dann dieses Gelesene auf unser Leben anwenden und diese Routinen und Werte zu unseren eigenen zu eigen machen, dann wachsen wir in unserer Selbst- und Sündenerkenntnis. Denn leider erkennen wir, dass wir vielleicht doch nicht so makelfrei leben, wie wir es dachten, dass sich vielleicht doch mehr Sünde in unserem Leben befindet, wie wir es eigentlich möchten. Und wir erkennen dann, dass wie sehr wir auf Gottes Gnade angewiesen sind. Und diese Gnadenerkenntnis, die wird nicht kleiner werden, sondern auch sie wird wachsen. Denn umso mehr wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, umso mehr Erkenntnis erhalten wir und wir erkennen, wo noch Veränderungsbedarf in unserem Leben ist. Und unser Glaube bewegt uns dann hin zur Selbstbeherrschung. Die Selbstbeherrschung, das ist die Fähigkeit, unsere Gefühle und Emotionen zu steuern und nicht dem unkontrollierten freien Lauf zu überlassen. Oder kurz gesagt, wir haben uns selber im Griff, wir haben die Kontrolle. Und dadurch, dass wir nun versuchen, ein Jesus-ähnliches Leben zu führen und von immer mehr Erkenntnis geleitet werden, werden wir auch immer disziplinierter, was unsere Selbstbeherrschung angeht. Unsere Gefühle, Emotionen und Leidenschaften werden zu unseren Untertanen zum Beispiel. Und wir fangen an, ihnen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben und nicht mehr umgekehrt. Wir haben also das letzte Wort, wie man so schön sagt. Und dieser Punkt, das habe ich jetzt alles so ganz leicht und schön gesagt, aber es ist alles andere als das. Paulus, ein Diener Gottes, der weiß das auch und er klagt im Römerbrief an der Stelle 7, 19 bis 20 über diesen inneren Kampf mit den Worten: Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und ich glaube, jeder von uns kennt dieses Phänomen des Kontrollverlust doch sehr gut. Unsere Emotionen und Gefühle, die überwältigen uns und es dauert nicht mehr lange, bis diese Gefühlsbombe explodiert. Und wir ertappen uns, genau das zu sagen, was wir gar nicht sagen wollten. Und im Nachhinein ärgern wir uns noch darüber, dass wir es wieder nicht geschafft haben, diese Kontrolle über uns selbst zu übernehmen. Und genau in diesen Kämpfen, da fordert uns Paulus auf, standhaft zu bleiben. Denn dieser Kampf zwischen Gut und Böse, der wird unser ganzes Leben lang anhalten. Und das bedeutet, wir müssen lernen, damit umzugehen. Das heißt, wir müssen Geduld und Ausdauer lernen und auch ganz viel Vergebungsbereitschaft für uns selber bereithalten. Und trotz allem, lasst uns wirklich nicht aufhören, diesen Versuchungen und Anfechtungen zu widerstehen und wirklich dieses Gute zu praktizieren. Und vielleicht denkt ihr jetzt so, puh, das ist wirklich sehr ermüdend und anstrengend, was ich das sage. Und ja, es ist es. Aber vergesst nicht, wir haben doch unseren Rucksack. Auf den dürfen wir doch immer zurückgreifen. Wir haben doch unsere Vollausrüstung immer am Start. Und das Angebot von Jesus steht auf: Lasse mich in dir leben. Vielleicht kommt jetzt bei euch ein ganz bekannter Vers ins Gedächtnis aus Galater 2, Vers 20 mit den Worten: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus möchte in uns leben. Er möchte uns nicht alleine lassen. Er möchte mit uns kämpfen. Er möchte unsere Kraftquelle dabei sein. Und deswegen wünscht er sich, dass wir lernen, aus seinen Ressourcen zu leben und nicht aus unseren eigenen. Und in dieser Gewissheit, nicht allein zu sein, da wächst in uns die Gottesfurcht. Die Gottesfurcht, das ist die Haltung des Menschen gegenüber Gott. Und überall da in der Bibel, wo Gott und Mensch sich begegnen, beugt sich der Mensch vor Gott. Und dieses Beugen hatte Gott dem Menschen nicht befohlen, sondern es war die automatische Reaktion des Menschen auf die herrliche Gegenwart Gottes. Der Mensch hat in diesem Moment erkannt, dass Gott gegenwärtig ist und dass er die Macht hat, einzugreifen, dass er Situationen ändern kann und inmitten auch diesem standhaften Ausharren. Und diese Gewissheit, die schenkt Zuversicht, Mut und Kraft für jeden neuen Tag. Und es schenkt uns aber auch das Bewusstsein, dass Gott alles sieht. Unsere Haltung ihm gegenüber sollte unsere Liebe zu ihm widerspiegeln, welche erkenntlich wird, indem wir diese Liebe ausleben. Und daraus entspringt die Liebe Philadelphia. Und die Liebe Philadelphia, das ist keine Liebe zur Stadt Philadelphia in Pennsylvania oder zu diesem guten Frischkäse, den wir alles kennen, sondern es ist die Bruderliebe. Die Bruderliebe ist die Liebe unter uns Glaubensgeschwistern. Die Liebe von Jesus, welche in unseren Herzen lebt, die dürfen wir unseren Glaubensgeschwistern auch mitteilen. Geschwister sind uns nicht nur geschenkt worden, um uns gegenseitig zu ärgern und aufzuziehen und miteinander zu streiten. Nein, sie sind uns in erster Linie geschenkt worden für ein liebevolles Miteinander und Füreinander. Der Liebe von Jesus in unseren Herzen dürfen wir wirklich die Türe öffnen und die Liebe möchte sich nämlich breit machen in unserem Miteinander und das beeinflussen. Und dadurch wird deine Gemeinde zu einem wundervollen Ort, man kann sogar sagen, es wird ein Stück Himmel hier auf Erden sein. Und diese Bruderliebe, die wird dann so strahlen, dass sie andere Menschen anzieht, Menschen, die bisher vielleicht Jesus noch nicht kennen und lieben. Und so transformiert sich dann diese Bruderliebe hin zur Agape, die Liebe Gottes für alle Menschen. Und diese Liebe ist durch den Heiligen Geist auch in unsere Herzen ausgegossen worden. Und die Liebe ist quasi das Finale, von dem Petrus hier spricht. Es ist die letzte Kategorie. Und ich würde diese Liebe auch beschreiben, dass es eine Liebe ist mit bewegter, missionarischer Dimension. Diese Liebe, die bleibt nicht bei einem Menschen stehen, sondern sie möchte sich wirklich vielen mitteilen. Und diese Liebe bewegt Menschen und zeigt, dass es auch anders geht. Und sie besitzt einen Scheinwerfer auf Jesus. Jesus, der bewegt war von Liebe, er begegnete Unfreundlichkeit mit Freundlichkeit, Heuchlern mit Ehrlichkeit, Egoisten mit Hilfsbereitschaft. Die Liebe besitzt eine Zuneigung für alle Menschen und sieht über Fehler hinweg und wäscht mit Vergebung. Und zum Ende hin habe ich noch eine Frage an dich, welche dich vielleicht ins Nachdenken bringen möchte. Diese Frage lautet: Stehst du noch oder bewegst du dich schon? Ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging, als du da diese 7 Punkte gehört hast. Konntest du dich mit einigen Punkten identifizieren? Konntest du dich wiedererkennen und es kam bei dir zu Wow-Effekten oder war das gerade für dich alles nur ein großes Fragezeichen? Und Jesus wird immer größer in dir und das ist wirklich cool, mach dran, mach weiter so, ist richtig Hammer. Aber noch einen kleinen Reminder. Du hast Jesus als deine. Auch dann, wenn du merkst, ach, dieses Feuer ist weg, wenn sich irgendwie Gedanken in dir breit machen, ich habe keine Lust mehr, die Bibel zu lesen, die Predigten, die sprechen jetzt auch nicht mehr zu mir. Genau da dir gemeinsam diese Phase überwinden. Und überleg dir vielleicht dann auch mal, ob es jetzt auch dieser Moment ist, dass ich mein Glaubensleben irgendwie kreativ umgestalte. Oder ist es irgendwie Zeit für einen Hauskreis? Es gibt wirklich viele Elemente, die wir in unser Glaubensleben einbauen können und wo dann nochmal so eine richtige Frische mit sich kommt, also so ein frischer Wind. Und wenn du aber jetzt gerade gemerkt hast, vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, das sind alles nur Fragezeichen, dann überleg dir mal, ob du dich schon getraut hast, wirklich mutig loszugehen oder ob du bisher nur stehen geblieben bist. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, trau dich loszugehen, dich in Bewegung zu setzen. Du hast wirklich nichts zu verlieren, kein Geld, einfach gar nichts. Nutze es und der Gewinn ist sogar viel besser als Geld, denn er ist ewiglich. Und dein Glaube wird sich dann in Bewegung setzen und diese Fragezeichen, die werden dann zu Ausrufezeichen werden. Mache deine Berufung als ein Kind Gottes fest und setz dich mit Jesus in Bewegung. Dann wirst du sicher ans Ziel gelangen. Amen. Und zum Ende.